Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Naben, es ist nicht alles Matt, was glänzt. Schon mal ein ganz toller Titel. Welchen Bezug hast du denn selber ganz persönlich zum Matt?
Naja, ich bin ja Rheinländerin und lebe auch in Köln und bin aktive Karnevalistin. Und da ist Matt einfach an der Tagesordnung. Da gibt es gerne mal vor einer Sitzung und nach einer Sitzung und auch während einer Sitzung ein Mettbrötchen mit Zwiebeln. Das gehört dann zum Alltag dazu.
Zwischen den Kölsch.
Richtig.
Was macht denn für dich das perfekte Mettbrötchen aus?
Also es gibt ja viele verschiedene. Da gibt es viele verschiedene Philosophien. Das ist, glaube ich, genau wie die Philosophie Nutella mit Butter oder ohne Butter. Mhm. Da hat jeder sein eigenes Rezept. Aber für mich ist es tatsächlich ein helles Weizenbrötchen. Wenn es geht, die untere Hälfte, dann ein bisschen Butter drauf. Also jetzt nicht fingerdick Butter. Und dann Mett auch in einem überschaubaren Rahmen und dann Zwiebeln drauf und frische Zwiebeln und Pfeffer und Salz. Und dann toll.
Da könnte ich mich ja auch direkt reinlegen.
Siehste?
Das ist ja tatsächlich eine Biografie der ganz besonderen Art, kann man sagen. Eine kulinarische Reise durch dein Leben.
Ja, es ist im Prinzip entstand es Stück für Stück und Essen, finde ich, ist einfach eine sehr emotionale Sache und sehr an Erinnerungen, an Emotionen, an Orte, an Personen gebunden. Und so entstand das Ganze da, dass es eben nicht nur ums Essen geht, sondern auch um alberne und lustige und traurige Geschichten aus meinem Leben.
Und diese Leidenschaft fürs Essen, die ist dir ja quasi in die Wiege gelegt, allein schon durch deinen Papa.
Richtig, mein Vater war ein sehr, sehr genussvoller Mensch. Also man kann auch sagen, er war ein Gourmand und kein Gourmet. Also er hat gerne geschlemmt auch und konnte Essen genießen. Und wenn die eine Mahlzeit zu Ende war, hat er sich auf die nächste gefreut. Und er war auch ein sehr stattlicher Mann. Aber es war auch irgendwie schön anzusehen. Also er stand immer in der Küche hochkonzentriert, hat für alle gekocht und hat es auch selber gerne gegessen. Also da habe ich es, glaube ich, von gelernt, dass man das einfach auch genießen soll und darf.
Und immer natürlich mit guter Butter und viel Fett.
Das ist die Nachkriegsgeneration. Ich weiß gar nicht genau, ob es auch schlechte Butter gibt. Das ist ja die große Frage. Aber es ist bei meinen Eltern und bei meiner Oma natürlich auch immer, da muss man die gute Butter nehmen. Wo ich denke, wo ist die andere jetzt genau? Aber es, ja.
Da ist ja so ein klassischer Satz auch von Horst Lichter. Ne? Spricht ja auch immer von dieser guten Butter.
Richtig.
Und möglichst viel.
Ja, das war mein Vater. Also sowohl mein Vater als auch meine Oma haben sehr, beiden war bewusst, Fett ist Geschmacksträger und haben es viel verwendet. Da ist sicherlich manchmal auch weniger mehr, aber das schmeckt schon schön auch.
Und du bist so ein echter Genussmensch.
Ich bin Genussmensch, ja.
Der kölsche Genussmensch. Ja, du hast deinem Papa ein ganzes Kapitel gewidmet, aber auch deiner Oma, die du gerade schon erwähnt hast. Inwieweit hat die dich denn kulinarisch geprägt?
Meine Oma hat mich ja sehr geprägt, weil meine Eltern sind ja beide Lehrer gewesen und ich war im selben Örtchen in Dülken, sowohl im Kindergarten als auch auf der Grundschule. Und die waren, früher gab es ja noch sowas wie Ganztagesbetreuung, OGS und Pipapo, gab es ja alles nicht. Die Schule war aus und der Kindergarten war aus und dann war es noch früh. Und meine Eltern, die eben auf einer anderen Schule unterrichtet haben, auf einer weiterführenden Schule, die hatten dann immer ein bisschen länger. Und so bin ich immer mittags in der Woche zu Oma Erna essen gegangen. Also ich ging von der Schule aus, der Kindergarten war schräg gegenüber von meiner Oma. Und da verbrachte ich meine Mittage, bis meine Eltern Schule aus hatten. Manchmal kamen meine Eltern auch dann noch zum Essen nach. Und dann war schon für alle der Tisch gedeckt. Und so hat meine Oma natürlich so ein bisschen die ersten Jahre geprägt. Und meine Oma war halt auch ganz klare Niederrheinerin mit Hausmannskost und hatte auch wirklich richtig Hausmannskost gekocht.
Manchmal ist es ja so, wenn die Omas und die Mamas und die Papas so gut kochen, dann traut man sich da selber nicht ran. Wie ist das bei dir? Isst du nur gerne oder kochst du auch gerne?
Ich esse ja lieber, als dass ich koche. mein Gericht, was ich ja am allerbesten kochen kann, ist Fettfondue. Da muss man aber einfach nur Fett heiß machen und Fleisch reinhalten. Mhm. Das kann ich sehr gut.
Du bist in einem Lehrerhaushalt groß geworden, gemeinsam mit deinem älteren Bruder. Inwieweit hat dich das geprägt?
Ja, das sind schon, ich sage das immer so schön, wir sind pädagogisch-diplomatisch erzogen worden. Also es war, ich glaube, wir haben um Gottes Willen keine antiautoritäre Erziehung genossen, aber eben auch nicht autoritär hochziehen, sondern meine Eltern sind halt beides Pädagogen und so wurde auch rangegangen und ich glaube, das prägt einen dann schon so ein bisschen. Es wurden viele Kompromisse gefunden und es war so, dass man auch früh erkannt hat, auch Papa vertut sich mal oder so. Mein Vater konnte sehr laut rumpoltern, er hat ein sehr lautes Organ oder ein tiefes Organ und wenn er sich vertan hat, hat er danach aber auch gesagt, das war ja doof, jetzt habe ich mich ja total vertan. Und dann wusste man, es ist alles gut. Also ich glaube, ich habe da auch eine gute Streitkultur mitgebracht. Also wir konnten uns schon mal, mein Vater und ich konnten uns super streiten, aber auch ganz toll vertragen.
Wenn wir jetzt mal beim Essen essen bleiben? Wie waren eure Tischsitten und Rituale?
Wir waren sehr früh die Couchkinder, wie ich es jetzt im Nachhinein schön sagen kann. Wir durften in der Schule abends unser Abendessen auf der Couch einnehmen, weil wir ja schon dadurch, dass wir zur Schule gemeinsam fuhren, alle zusammen gefrühstückt hatten. Da haben meine Eltern Wert drauf gelegt. Wir sitzen morgens alle am Frühstückstisch, also der eine oder mehr oder weniger wach und essen richtiges Frühstück. Also wir haben immer richtig gefrühstückt. Da wurde richtig der Frühstückstisch gedeckt, auch morgens ganz früh. Und dann fuhren alle zusammen zur Schule. Und wie gesagt, dann an den Tagen, wo alle gleich aus hatten, gab es zu Hause Essen. Als ich dann auf dem Gymnasium war, hatten wir alle immer zeitgleich Schule aus. Dann hat mein Vater meistens gekocht für alle. Sonst haben wir uns auch eben wirklich oft bei meiner Oma am Tisch getroffen und da gegessen. Und dann durften wir abends vorm Fernseher schon mal essen. Dann durfte ich Colt Sievers gucken und ein Nutella-Brot essen, weil wir ja schon zwei Mahlzeiten gemeinsam am Tisch eingenommen hatten. Und dann war abends so ein bisschen Essensfreizeit.
Und du hast ja aber nicht nur ein Nutella-Brot, sondern du beschreibst das ja auch ein Nutella-Toast. In Zusammenspiel mit einem Spiegelei und roten Zwiebeln mit Salz.
Ja, schrecklich. Er hört sich schrecklich an, aber es war ganz toll.
Aber das, wie kommt man denn auf sowas?
Das weiß ich nicht. Ich habe immer schon, also das, bis heute hat sich das auch erhalten, dieser leicht schwangeren Jeeper, alles durcheinander essen zu wollen. Also ich esse auch heute noch immer alles gern. Und wenn ich was Süßes esse, muss ich nachher noch was Herzhaftes hinterher schieben. Also ich habe diese beiden Geschmacksrichtungen immer sehr, sehr vermengt. Und rohe Zwiebeln waren immer schon mein Favorite.
Und Dosierung ist aber auch ein großes Thema bei euch gewesen. Auch gerade, wenn es am Tisch war.
Ja, also es gab, das ist eine Regel, die versuche ich auch meinen Kindern nahezubringen. Es klappt auch meistens. Wenn wir uns selber genommen hatten, mussten wir auch aufessen. Dann wurde das auch abends nochmal aufgetafelt, weil die Eltern gesagt haben, dann überleg, wie viel du nimmst und nimm lieber fünfmal, als dass du dir einmal draufhäufst, weil du denkst, du kommst zu kurz und dann lässt du die Hälfte stehen. Und das war bei uns immer, was man sich selber nimmt, muss aufgegessen werden. Was jetzt Tante so und so einem draufhäuft und man sagt schon, nein, ich will das nicht. Da wurde nochmal drüber wohlwollend diskutiert. Aber wenn man sich selber bedient, soll man das auch essen. Und das finde ich eigentlich im Thema Nachhaltigkeit, auch heute, wenn ich das dann sehe in diesen Selbstbedienungs-Buffet-Restaurants, wo man sagt, Leute, ey, geh doch dreimal, dann geh, hau doch nicht den ganzen... Hm. Und das ist auch, das finde ich ja toll, dass es teilweise sogar einen Trend gibt. Es gibt, ich kenne einen Laden, wo man bezahlen muss, also wo man mehr bezahlt, man am Ende noch eine Strafe zahlen muss, wenn noch übermäßig was auf dem Teller ist. Das finde ich einfach einen sehr guten Gedanken.
Das hatte aber dann natürlich zur Folge, dass du schlimmstenfalls sowas eine ganze Woche gegessen hast.
Ja, ja. Das ist natürlich ein bisschen überzogen dargestellt. Der Sauerkraut hält sich auch gar nicht so lang. Der wird ja immer saurer. Aber es war schon so, dass man durchaus mal was wieder hingestellt kriegt. Und ich selber das auch höre. Ich habe heute Morgen, nee, diese Nacht, als mein Sohn sinnlos sich noch Wasser abfüllen wollte, um eine Uhrzeit, wo er eigentlich schon schlafen sollte, 10:30 war es erst. Aber ich meine, erst 9. Nee, jetzt muss ich hier die Flasche noch mal Wasser mit Kohlensäure füllen. Und da hörte ich auch mich den Satz sagen, wenn die Flasche leer ist, kriegst du erst das nächste zu trinken. Und sie steht jetzt noch neben dem Bett. Also er wird sie heute Abend trinken. Ich tue sie gleich unauffällig in den Kühlschrank.
Und Dosierung war aber auch ein Thema mal bei euch im Süßigkeitenschrank?
Ja, es gab einen Süßigkeitenschrank, der frei zugänglich war. Der war nicht abgeschlossen, weil meine Eltern eben auch pädagogisch gesehen die Tatsache ins Auge gefasst hatten, alles, was man zu sehr verteufelt und zu sehr verbietet, wird immer spannender. Also gab es bei uns Süßigkeiten, aber in einem Maße, der, wenn man das über 14 Tage gut einteilt, jeden Tag hatte man, da hätte man dann ein bisschen was gehabt. Wenn man es allerdings am ersten Tag komplett auffrisst, war klar, ja, aber in 14 Tagen wird erst das nächste Mal dafür eingekauft. Und dann waren die 14 Tage auch schon mal lang. Man hat es aber relativ schnell kapiert, dass man es nicht am ersten Tag alles in sich reinstopft.
Das ist eigentlich ein tolles Prinzip, das hätte ich schon früher wissen sollen.
Das ist ein super Prinzip, auch zur Selbsterziehung der Kinder, dass man eben selber lernt. Also man hat ja, wenn man von 14 Tagen am ersten Tag alles sich reinstopft, dann hat man erstmal zwei Tage Ruhe, weil einem sowieso total übel ist, weil man gar nichts mehr reinkriegt. Aber ab Tag drei wird es schon eng, weil man dann denkt, ja wie, wo, und jetzt? Und dann lernt man das relativ schnell.
Ich habe ja Lehrerkinder irgendwie immer beneidet, allein schon wegen der langen Ferien.
Ja, wir waren auch immer viel weg, das muss man auch sagen. Das haben wir sehr genossen. Also wir haben wirklich die Ferien auch familiär immer total ausgeschöpft. Das war schon schön. Und es war auch so, wenn du fleißige Lehrereltern hast, ich will jetzt niemanden, ne, es sind ja alles fleißige Lehrer wahrscheinlich, aber meine Eltern haben ja abends immer gearbeitet für die Schule. Also die hatten schon einen unfassbar langen Tag. Ich habe das auch, beneide das auch nicht. Also sie haben, tatsächlich waren die am Nachmittag für uns da. Und wenn wir im Bett waren, haben die sich an den Schreibtisch gesetzt und den nächsten Tag vorbereitet. Also es war schon ein wirklich langer Arbeitstag, den die hatten.
Und ihr wart sehr mediterran auch unterwegs. Italien, Frankreich habe ich gesehen.
Ja, die typischen Lehrerländer so ein bisschen. Italien ist ja so ein Lehrerland. Ja. Da waren wir sehr viel.
Das kennen wir, glaube ich, auch alle. Ich finde mich überhaupt sehr stark wieder in deinem Buch, in allem, was du da so beschreibst, bis auf Nutella in Kombination mit den Zwiebeln. Das habe ich bisher noch nicht probiert. Aber ihr habt auch immer tonnenweise Esssachen mitgebracht, Ess und Getränke und so von den Reisen. Ja. Und dann genau, wie ich eigentlich auch immer festgestellt, dass das zu Hause überhaupt nicht so gut schmeckt.
Nein, das ist ja auch, nein. Und ich habe in diesem Sommer was entdeckt und ihr seid jetzt die Ersten, die es erfahrt, was sehr, sehr lustig war, weil ich in meinem Buch schreibe ich über ein Lebensmittel, wo ich sage, ach, das ist gar nicht unbedingt meins. Und wir reden über die Auster. Mhm. Und wir waren in Frankreich im Urlaub und saßen an den Austernbänken mit den Füßen im Wasser, hatten auch schon Rosé getrunken. Und ich hörte meine zwei Söhne sagen, 9 und 11, Mami, wir möchten auch mal Austern probieren. Mhm. Einen Moment, wo ich stolz vor, ich habe gedacht, ich drehe durch, dass die sowas probieren. Also ich finde ja, dass es mega ist, wenn die Kinder so neugierig auf die Sachen sind. Ich habe aber schon geahnt, wo es endet. Mein Freund sagt, ich bin komplett raus aus der Kiste. Und ich sage, ja, man kann aber, die kleinste Menge sind 6 Austern. Und ich wusste, was passieren wird. Und es ist tatsächlich so gekommen. Mein kleiner Sohn hat direkt die Augen verdreht, die Zunge kam raus. Bäh, das mag ich überhaupt nicht. Mein Größerer hat seine zumindest runtergewürgt. Und 4 Austern blieben bei mir. Und dann kommt das Erstaunliche. Ich habe da ganz viel Zitrone drauf gemacht. Die Füße waren im Sand, der Rosé schon in meinem Bewusstsein angekommen. Und ich fand diese 4 Austern auf einmal ganz lecker. Und das ist aber zum Beispiel ein Lebensmittel, wo ich auch jetzt nach diesem Frankreich-Urlaub, mein größerer Sohn ist übrigens eingestiegen ins Austerngeschäft, der hat am nächsten Tag direkt 4 gegessen, wo ich aber ganz klar sagen muss, das kann man nur barfuß im Sand sitzend, einem Lokal, wo man so doch Stühle im Sand und Polster im Sand, das geht nicht in Köln. Das ist so eine Sache, wo ich sage, nee, bleh, da will ich das nicht. Und da habe ich es dann aber auch genossen. Und das ist tatsächlich bei einigen Lebensmitteln, wie eben auch der Rosé aus dem Schlauch. Ja. Der geht zu Hause auf dem Sofa auch nicht mehr.
Aber ich sag mal so, bei der Auster, die schmeckt ja per se nach Qualle und Meer.
Ja.
Ja, aber wenn du den richtigen Rosé dazu hast, dann schmeckt der durchaus auch in der Heimat.
Da gibt es ja eine Vinaigrette. Ja, aber, genau. Das ist ja, aber ich bin so ein bisschen skeptisch den Lebensmitteln gegenüber, die man erst ertränken muss, damit man sie mag.
War der in der Bretagne oder wo war der?
Wir waren unten in Arcachon, da wo es dann nachher so schlimm verheerende Brände, da waren wir waren noch in der letzten Hitze da und da gibt es ja dieses Bassin an der Wanderdüne von Arcachon und da sind ja diese riesen Austernbänke.
Genau, da kommt man gar nicht dran vorbei an diesen Meeresfrüchteplatten.
Da gibt es auch gar nichts anderes.
Ja, sind ja auch sehr gesund. Nur man darf nicht zu viel, sonst kriegst du einen Eiweißschock.
Siehst du?
Wart, ich glaube, ihr wart mit dem Wohnmobil unterwegs, richtig?
Richtig.
Hast du das auch schon aus der Kindheit mitgenommen oder hast du das neu für dich entdeckt?
Das habe ich neu. Das hat mein Freund mit in die Beziehung gebracht und das haben wir haben nie gecampt. Also wir hatten immer so Individualurlaub, also kleine Ferienhäuschen oder Wohnungen oder sonst irgendwie. Aber Camping haben wir nie gemacht und das habe ich erst im Erwachsenenalter kennen und lieben gelernt. Und das ist eine Sache, die ich dieses Jahr wieder festgestellt habe. Ich meine, zugegebenermaßen, das Campingmobil ist immer, wir haben schon Platz. Wir haben auch ein Klo und eine Dusche und jeder hat seinen Schlafbereich, also die Kinder und die Erwachsenen und auch eine kleine Küche und einen großen Kühlschrank. Das war mir immer sehr wichtig, dass wir nicht nur mit einer Kühltasche verreisen. Mhm. Also es ist schon, sagen wir mal, ein bisschen aufgepimpt. Aber es gibt nichts, was einen mehr entschleunigt als ein Urlaub auf dem Campingplatz.
Ja, es ist auch so dieses Freiheitsgefühl, oder? Einfach anhalten zu können, wo man möchte.
Man kann anhalten, wo man möchte. Und wenn man dann da ist, man verbringt auch schon mal den Tag hinter der Düne auf dem Campingplatz und geht gar nicht zum Strand und denkt gar nicht, oh, ich muss doch. Weil man eben nicht in einem Apartment sitzt, wo man sagt, oh, ich muss raus, jetzt müssen wir raus. Was unternehmen wir denn heute? Das Ding ist schon eine Unternehmung an sich. Und das ist eine Sache, die einen echt verlangsamt, was schön ist.
Mhm. Autobahnraststätten sind ja auch ein großes Thema in deinem Leben und dazu auch in deinem Buch.
Autobahnraststätten haben ja so eine Romantik, weil man ja weiß, als Kind war das ja immer dieser Geruch nach, jetzt fahren wir richtig lang, also weil ich ja Lehrerkind bin und wir lang wegfuhren. Man wusste, man hat ganz tolle Wochen der Freude vor sich und auf dem Rückweg waren die wieder toll, weil wir so lange Ferien gemacht haben, dass wir Kinder uns dann auf dem Rückweg natürlich auch auf unser Zimmer und auf die Freunde und auf alles wieder gefreut haben. Also das ist so, witzigerweise machen das meine Kinder auch, dass sie sagen, ach, dann freuen wir uns auch immer, wenn wir nach Hause kommen. Und das war immer damit verbunden, dass man da, dann weiß man, jetzt geht's los. Also wenn man auf einer Autobahnraststätte anhält, dann fährt man wirklich so weit, dass man auch woanders übernachtet. Und dann war es toll. Und das ist so ein Ding, was haften geblieben ist.
Du sprichst ja auch von einer sehr behüteten Kindheit. Mhm. Wann und wie hast du denn deine Leidenschaft für Musik und Comedy entdeckt?
Also die Leidenschaft für Musik gab es schon früh auf der Schule. Ich habe auch Fagott gespielt im Sinfonieorchester. Das war eher so die klassische Nummer. Und es war aber immer klar, irgendwie würde ich gern sowas machen. Und ich bin ja nach dem Abitur tatsächlich direkt relativ unmittelbar nach Leipzig gegangen und habe Musical studiert. Und da kam das dann irgendwann, dass ich gemerkt habe, also Musical ist eigentlich, ich habe großen Respekt vor allen, die es machen, aber es ist nicht meins. Und dann kam irgendwann, habe ich ein Abschlusszeugnis bekommen beim Musical, weil ich früher aufgehört habe. Habe ich gesagt, nee, komm, das ist irgendwie. Und dann hat ein Regisseur in diesen Abschluss Brief reingeschrieben, das blonde Energiebündel aus NRW kann und sollte sein komisches Talent nicht unterdrücken. Und das kam so ein bisschen raus, dass ich immer gemerkt habe, ach, jetzt sind aber alle hier gerade traurig, da muss ich mal schnell einen raushauen oder eine Grimasse ziehen. Also ich bin immer für gute Stimmung. Das ist gar nicht dieser Comedy-Gedanke. Das ist natürlich doch ein Comedy-Gedanke, aber diese Fröhlichkeit, wo ich sage, ach Leute, komm, lass uns nicht traurig sein. Wir müssen eigentlich fröhlich, sollten wir fröhlich sein, das ist doch viel besser.
Warst du das auch schon so in der Schule so ein bisschen so eine Art?
Nee, ich habe immer viel gequasselt. Ich war aber, wenn man mich hat quasseln lassen. Aber ich glaube, ich war eigentlich ein braves, kleines Lehrerkind.
Ach, tatsächlich?
Ja, vielleicht sogar ein bisschen spießig.
Ach.
Tut mir leid.
Wie konnte das denn passieren?
Weiß ich nicht. Wir haben da schon Sendungen drüber gemacht, weil auch RTL vermutete, die muss doch Klassenclown gewesen sein. Und ich habe schon vor der Sendung gesagt, es könnte sehr langweilig werden, weil ich habe nichts Schlimmes gemacht. Ja. Und am Ende war es auch gar nicht mal so spannend. Ja.
Und als Kind und Jugendliche, hattest du da so irgendwelche, Vorbilder, auch gerade comedy-technisch? Oder?
Naja, als Kind hat man die Sachen der Eltern angenommen. Es war Heinz Erhardt und Loriot, der bei uns im Haushalt natürlich ein- und ausgegangen sind. Und man kann schon sagen, wenn man mich gelassen hat, war ich schon wild. Ne? Also ich hatte immer hinten links oben ein Haarnest mit meinen wilden Haaren und bin auch über Bänke und Tische und Sofas gesprungen zu Hause. Und meine Mutter hat dazu immer sehr liebevoll gesagt, das ist, wenn Nachbarn oder sowas gucken, was hat das Kind denn jetzt? Dann hat meine Mutter immer gesagt, das ist Lebensfreude, das muss alles raus, das muss alles raus.
Da bist du ja im Rheinland im Grunde genommen auch genau richtig.
Ja.
Apropos wild, 70er, 80er Jahre wurde ja auch wild gefeiert, auch im Hause Böß.
Ja. Von meinen Eltern auch teilweise wilder als von mir. In den 80ern war ich ja noch, ich kann jetzt gerade wieder nicht rechnen, aber ich war ja noch gar nicht so alt.
Nee.
Also ich bin ja sehr Spätzünderin, was Feiern angeht, weil auch eben dadurch das Lehrerkind und aus einer nicht großen Stadt meine Eltern auch immer großen Wert drauf gelegt haben, pünktlich zu Hause zu sein und gutes Vorbild. Und wenn jetzt die Polizei mich mal aufgreift und das dann auf den Pädagogenhaushalt zurückfällt, das war schon immer schon so ein bisschen. Aber als ich dann auch alt genug war, ging es schon rund. Und dann waren die Feiern immer so, dass man nicht wusste, wer ist jetzt zuerst zu Hause, meine Eltern oder wir. Und meine Eltern haben auch gerne noch die Leute von ihrer Feier mit nach Hause gebracht, weil wir so einen schönen Partykeller hatten.
Also wollte ich gerade sagen, hattet ihr so einen klassischen Partykeller?
Ja, so 80er Jahre. Also erst hatten wir einen 70er Jahre Partykeller und dann hat mein Vater umgebaut in 80er Jahre mit irgendwie beigen Kacheln auch und gedrechselten eigentlich Tischbeinen als Säulen an der Bar und die existiert heute noch so im Keller. Und ich bin immer noch in der Überlegung, ob ich da nicht mal eine kleine Sendung draus schalte.
Und die Mama, die machte dann die berühmten Salate?
Die machte die Partysalate, mexikanischen Salat und Kartoffelsalat von meiner Oma, so ein bisschen abgespingst. Und dann gab es den Partysalat, der eben, wenn keine Party bei uns stattfand, aber allen klar war, wir gehen Party machen. Das kennt ja jeder. Leute, die fröhlich alkoholisiert nachts nach Hause kommen und denken, jo, jetzt habe ich aber erstmal Hunger und sich dann was kochen. Und da war mein Bruder so ein bisschen der Vorreiter, der dann auch schon mal gerne den Topf auf dem Herd vergessen hat. Und aus feuerschutzpolizeilichen Gründen hat meine Mutter irgendwann angefangen, Essen vorzubereiten, was wir nachts gemeinsam zu viert über der Schüssel hängend schlingen konnten.
Bezeichnet von dir als Hochsicherheitssalat.
Hochsicherheitssalat, deswegen ist das Haus nie abgebrannt.
Und dann beschreibst du auch die schöne Geschichte von deinem Freund, der dann zum ersten Mal zu Hause übernachtet
hat. Und da war ich, glaube ich, 32. Wie gesagt, Spätzünder, aber der hat zum ersten Mal bei uns zu Hause übernachtet. Ja. Und wir waren schon spät dran, kann man sagen. Aber meine Eltern kamen noch später nach Hause und haben den dann erstmal geweckt und gesagt, so jetzt pass auf, jetzt darfst du übernachten. Jetzt wollen wir aber auch erstmal gucken, was du am Brett kannst, hieß es so schön an der Bar. Und dann wurde der mit Boxershorts und T-Shirt runtergeschlurrt in den Keller. Dann lief laut Black Föß und dann wurde nochmal ein Pilz getrunken. Und mein Freund
Pilz?
Hat das. Ja, ich komme ja vom Niederrhein, da wird dann Pilz getrunken. Mhm. Und mein Freund hat das brav mitgemacht und ich durfte weiterschlafen, weil meine Eltern wussten ja schon, die Möja kann ja feiern. Stand er an der Bar. Und hat auch am nächsten Morgen gefragt, ist das jetzt jedes Mal so? Und dann habe ich gesagt, nee, das ist, glaube ich, nur einmal so.
Nur alle zwei Tage.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, du bist nach dem Abi, hast du Musical gemacht, du hast aber auch Sprachen studiert.
Viel.
Italienisch, ja. Spanisch und dann Medienwissenschaften.
Ja.
Mit welchem Ziel denn? Hattest du da eine konkrete Vorstellung?
Ich wollte Star werden. Also ich habe ja nach dem Abitur, habe ich tatsächlich die Aufnahmeprüfung an der Volkfangschule in Essen gemacht und bin nicht genommen worden und habe dann erstmal bei meinen Eltern, da kommen die Pädagogen wieder durch, sagt, Kind, du musst doch irgendwas überhaupt und habe mich dann, weil wir Italien affin und ich auch Italienisch gesprochen habe, dadurch, dass ich meine Kindheit in den Ferien da verbracht habe, habe ich mich für Romanistik eingeschrieben. Ich glaube, die ersten Studiengänge waren Romanistik und auch Komparatistik, vergleichende Literaturwissenschaften und dann habe ich Gott sei Dank den Studienplatz in Leipzig bekommen an der Musikhochschule für Musical. Bin aber danach dann auch wieder zu den Sprachen zurück. Dann gab es noch Soziologie, Medienwissenschaften und alles. Ich habe also wirklich alles studiert, was bei 3 auf den Bäumen war. Und ich glaube, genau das war der Grund, dass ich gar keinen klaren Plan hatte, außer ich möchte irgendwie Theater spielen und irgendwie singen und irgendwie tanzen. Und dann ist es ja auch Gott sei Dank dazu gekommen.
Genau, das gab dann diverse Theaterprojekte, wenn man guckt. Und dann Sommer 2001, was vielleicht gar nicht so viele mehr wissen, bist du ja als Möhre aufgetreten.
Ja.
In der Disse Oberbayern auf Malle.
Richtig.
Die erste Single 20 Zentimeter. Das sind 20 Zentimeter, kleiner Peter. Was haben denn deine Eltern so dazu gesagt?
Das ist ja das Tolle an meinen Eltern. Die haben ja hinter allem gestanden, manchmal kopfschüttelnd, aber immer gesagt, wir sind da und das Kind ist halt so. Und klar haben sie sich kurz gefragt, wozu haben wir dieses ganze Geld in die klassische Ausbildung gesteckt, wenn jetzt sowas. Aber die sind mitgefahren. Meine Mutter konnte das Lied laut mitgrölen, hat auch schon gesagt, wenn du mal ausfällst, sing ich. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich auch so ein Mensch bin, wie ich bin, dass ich genießen konnte, dass auch meine Eltern total in der Lage waren, über den Tellerrand zu gucken, mal 5 gerade sein zu lassen und zu sagen, ey, das Leben ist doch an sich ganz schön und auch oft sehr schwachsinnig und wir machen einfach mit. Und so ist es dann, glaube ich, auch gekommen, dass man sagt, ja, was denn nicht nachdenken, machen. Also für mich war von vornherein klar, ich werde nicht die nächsten 30 Jahre am Ballermann verbringen, obwohl ich da auch meinen Kollegen Hochachtung zollen muss, wie Jürgen Drews oder sowas, die das eben einfach professionalisiert durchgezogen haben, ne? ins Ewige. Das ist ja auch einfach, es gibt einen Markt dafür, die Leute haben Spaß dran und fertig ist auch schon die ganze Geschichte darüber. Und wer das mag, fährt dahin und hört sich's an und wer es nicht mag, fährt nicht dahin und hat auch recht, jeder hat recht, alle haben ja recht.
Seit 2002 bist du dann eigentlich regelmäßig im Fernsehen, kann man sagen, in diversen Formaten, hast tolle Preise gewonnen, machst auch Radio-Comedy, habe ich gesehen.
Das ist jetzt auch schon wieder was her, ne? Das war, glaube ich, damals noch bei 1 Live.
Ja, und hättest du daran noch Spaß?
Also ich denke ja jedes Mal, wenn ich so sitze, also ich habe ja nicht viele gute Meinungen von mir, außer dass ich fröhlich bin, aber ich finde immer, dass ich eigentlich eine total super Radiostimme habe. Also wenn mich mal jemand fragt, wenn bei euch jemand Not am Mann hat, ich mache das. Mhm. Ich weiß ja jetzt, wie dieses Studio hier funktioniert. Man kann ja ganz alleine reingehen.
Absolut.
Und ich glaube, ich hätte da Spaß dran.
Jetzt seit 2019 bist du Jurorin bei Grill den Hänsler. Mhm. Wie kam die denn ausgerechnet auf dich?
Das frage ich mich bis heute. Das ist ja, also ich wurde gefragt, meine Antwort war auch, was soll ich machen? Lustig essen im Fernsehen? Was ist mein Plan? Und dann war es aber einfach mir relativ schnell klar, es ist halt eine Unterhaltungssendung. Und wir haben mit Christian Rach ja jemand in der Jury sitzen, der absolut über Fachwissen verfügt und mit Kali den kleinen Dick hätte ich jetzt fast gesagt, aber das kann man ja davon soll man ja nicht mehr sagen, eben. Aber diesen fröhlichen Kumpan und mich dann vielleicht auch ein bisschen die für die Unterhaltung sorgt und so kam das und es ist aber jetzt ja auch kein Geheimnis mehr. Ich bin ja tatsächlich, zum Herbst werde ich mal das Weite suchen und wieder meiner Wege gehen und wieder live mehr versuchen auf die Bühnen zu gehen und sowas und habe meinen Abschied, der wurde zwar erstmal nur über die viralen Medien bekannt gegeben, aber ich mache meinen Platz mal frei, dass mal jemand anders auch was zu essen kriegt.
Aber lass uns trotzdem kurz nochmal darüber sprechen, weil du hast ja auch ein eigenes Restaurant, bezeichnenderweise in Essen.
Ja, Essen in Essen.
Genau. Was ist das für eins und wie bringst du dich da selber ein?
Es ist so ein Crossover ist so ein blödes Wort. Es ist eigentlich auch gut. Also es ist auch mal Anna, wäre auch stolz auf einige Mahlzeiten. Also es ist rein Mietz Ruhr, weil es eben in Essen ist und ich aber ja aus Köln komme. Und dann haben wir uns so überlegt, dass da alles drin vor. Es gibt auch die Kölsches Kaviar oder wie heißt das? Kölsche Tapas, so nennen wir es. Mhm. Also Kleinigkeiten und eben auch, gibt es aber auch den Schimanski-Teller, weil es eben im Ruhrpott ist. Es gibt alles, aber man sagt so gern Crossover, weil eben dann doch eben auch ein sehr ambitionierter Koch in der Küche steht und sich nochmal Sachen ausdenkt, wie kann man das aufpimpen und was kann man da daraus noch machen und so. Und meine Aufgabe ist da sehr gering, möchte ich sagen. Also, weil wir haben von vornherein gesagt, dieser Laden soll davon leben, dass es leckeres Essen gibt, dass die Sicht auf den Baldener See schön ist und dass alle, die da arbeiten, gute Laune verströmen und nicht, dass ich anwesend sein muss, damit die Leute kommen. Also keine, ich sage jetzt ein schlimmes Wort, es sollte keine Promi-Bums-Bude werden, sondern ein fröhliches Restaurant für jedermann. Und so ist es auch geworden. Und ab und zu komme ich, jetzt in den letzten Jahren war, ne, reden wir die letzten 2,5 Jahre wollen wir nicht reden, aber da war es für die Gastronomie natürlich wirklich eng. Und sonst war ich aber schon oft da und habe das Bösche Bingo-Buffet gespielt. Das ist ein Kindergeburtstag für Erwachsene. Wir spielen Bingo. Und ich war auch durchaus mal einen Nachmittag da. Da gab es meine Oma leider schon nicht mehr auf dieser Erde, aber da war ich mit dem Waffeleisen meiner Oma Erna da und habe Waffeln gebacken für die Leute.
Bei Grill den Hänsler fragt man sich ja immer, was macht ihr eigentlich, wenn ihr da gerade nicht esst? Weil das ist ja die überwiegende Zeit.
Ich habe eine ganz nette Maskenbildnerin und eine Kostümbildnerin und wir haben zwischendurch immer Sachen gebastelt. Also wir haben Eulen genäht, dann haben wir angefangen Mandalas zu malen und irgendwann haben wir gemerkt, dass mal ein Eierlikör zwischendurch auch gut ist. Wir kamen irgendwie auf die, und dann kam auch Christian Rach öfter mal in unser Zimmer und mittlerweile auch Kalli, weil alle sagen, oh, hast du noch so ein Likörchen? Es war natürlich immer nur in Maßen, das muss ich auch an dieser Stelle erwähnen, da bin ich auch stolz drauf, dass ich sage, ich feiere wahnsinnig gerne und zwar dann, wenn ich fertig bin mit Arbeiten, dass wir dann da mal ein Eierlikör getrunken haben und wir uns unterhalten haben. Wir hatten Spaß, wir haben Musik gehört, wir haben getanzt, also wir haben Theater gespielt. Wir haben alles Mögliche an Schwachsinn gemacht, um die Zeit zu vertreiben.
Von wie viel Zeit sprechen wir denn da? Wie viele Stunden sind denn das?
Ist schon viel, ne? Ja. Also diese Sendung, sagen wir mal so, wenn die in Köln aufgezeichnet würde, 6, jetzt muss ich wieder rechnen mit den Fingern, sitze ich jetzt hier hinter dem Mikrofon, 7, 8, 9, 10. Also es waren schon manchmal 4,5 Stunden und das kann man sich ungefähr ausrechnen, wenn von den 4,5 Stunden, es sind dann 4 Gänge, sagen wir mal, womit ich mit runtergehen, mit nochmal kurz in die Maske gehen, mit allem 10 Minuten beschäftigt bin, das sind dann 40 Minuten. Da bleibt einige Zeit über, in der man Quatsch machen kann, die man dann einfach mit Warten verbringt, aber die versüßt man sich dann halt.
Und das erste Mal, als du da am Start warst, das beschreibst du auch in deinem Buch, da hast du so ausgehungert, dass du, egal wie es geschmeckt hat, alles bis aufs Letzte aufgegessen hast.
Da kann wirklich jeder froh sein, dass mir keiner im Flur begegnet ist. Ich hätte den gerissen. Also ich habe gedacht, weil ich bin ja auch eine Frau, an manchen Stellen bin ich ja dann doch eine Frau und ich hatte gerade so einen Sportmoment. Also heute wäre es mir egal, weil ich bin gerade in meiner sehr properen Phase, wie ich es fröhlich nenne. Passend zum Sommer, schön proper. Ich mache das immer antizyklisch. Im Winter werde ich wieder schlanker, aber ich habe so Sportphasen. Das ist bei mir, wenn ich viel Sport treibe, dann ernähre ich mich natürlich auch ein bisschen anders, weil ich sage, ach komm, jetzt bin ich. Das Lustige ist, das hört sich komisch an, aber es liegt an meiner inneren Faulheit, weil ich sage, boah, jetzt bin ich eine halbe Stunde gelaufen, dann will ich das ja nicht mit der Schokolade wieder einreißen. So, das reiße ich dann ein, wenn ich nicht eine halbe Stunde laufe, was natürlich meiner Figur nicht zugutekommt. Mhm. Aber bei Grill den Hensler, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich gedacht in der ersten Staffel, oh, dann muss ich abends immer 4 Gänge essen, dann esse ich tagsüber nichts. Und dann bin ich immer praktisch blanko in die Sendung gegangen und dann habe ich ja alles vom Teller weggerissen, was mir hat geboten. Und dann hat der Kadi am Anfang auch mal gemeckert, dass ich irgendwie, jetzt gibt dir wieder nur 4 Punkte, hat aber den ganzen Teller leer. Da habe ich gesagt, ja, man kann ja auch mal was essen, was einem nicht so gut schmeckt, wenn man Hunger hat.
Gab es denn mal so ein Essen, was so wirklich ungenießbar war?
Ja, gab es. Eigentlich zweimal. Einmal habe ich ganz mies verloren dabei, weil da gab es karamellisierte Bananen mit Salzkaramell. Eine Sache, wo ich eigentlich ja mit Zwiebeln und Nutella drauf anspringen müsste, wie eine Kuhle. Und ich ging fröhlich rein. Es war so mies gekocht, weil die ja, glaube ich, nur Quatsch gemacht hatten beim Kochen. Ich hörte aber, ich sah Kalli spucken und Christian schnauben und wusste, die werden 0 Punkte geben. Und habe dann ganz mies mich aus dem Fenster gehängt, weil ich ja wusste, wenn ich beiden Gerichten gleich 4 Punkte gebe, ändere ich ja nichts an einem Endstand. Also ich manipuliere nichts und habe beiden Gerichten 10 Punkte gegeben. Einfach aus Freckigkeit. Und dann habe ich die Teller gekriegt noch von Christian und auch von Kalli. Und da ich nichts schlimmer finde als Hunde, die bellen, aber nicht beißen. Also Hunde, die beißen, sind auch doof, aber im übertragenen Sinne habe ich alle 3 Teller gegessen. Und da fand ich mich mit mehreren Unterberg an der Hotelbar wieder, weil ich Magenverstimmung hatte.
Das kann ich mir vorstellen. Und welches war so mit Abstand das Beste, was du da gegessen hast?
Ach, das ist ungerecht, eins zu titulieren, aber wenn mir eins am meisten im Gedächtnis übergeblieben ist, und muss ich nochmal sagen, ich habe es ihm auch schon persönlich gesagt, Ecofresh hat einen Nachtisch gemacht und ich bin keine Nachtischmaus, nicht wie Kalli der Nachtischpapst. Und es war eine Art Baklava, es war aber auch kein, es war Angel Hair und es war mit Mozzarella, es hatte auch was Herzhaftes. Da hat mich so von den Füßen gehauen, weil ich eben bei Baklava erstmal dachte, oh, das ist eine total süße Sache und das ist nicht meins. Und es war mega. Und er schuldet es mir auch noch bis heute. Ich habe mit ihm danach mal gedreht und er hat versprochen, es für mich nochmal zuzubereiten. Ich habe mir alle Zutaten gekauft und sie mittlerweile auch wieder entsorgen müssen, weil sie schlecht wurden, weil ich mich doch nicht getraut habe, das selber zu machen.
Ja. Und Steffen war ja auch vor kurzem hier bei mir im Promi-Talk. Der ist ja wirklich extremst ehrgeizig. Ne? Also wenn der verliert, dann dreht er ja durch.
Ja, der ist wie ein Terrier. Der ist wie so ein Kleiner. Das will er wahrscheinlich nicht hören, aber er ist wie so ein kleiner, kläffender Terrier, der dir in die Waden beißt, wenn er nicht gewinnt. Und das macht ihn aber auch, um das jetzt mal zu sagen, zu einem qualitativ sehr, sehr hochwertigen Koch. Also er macht das mit Bravour. Und ich habe jetzt 60 Folgen gedreht und ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, ich brauche nicht beide Hände, um wirkliche Fehlgriffe abzuzählen, die er gemacht hat. Also, weil es schon so ist, dass der Steffen das echt mega macht. Das muss man einfach mal sagen.
Lass uns auf dein eigenes Programm kommen. Du hast es vorhin schon kurz erwähnt. Du bist unterwegs. Hier in Berlin können wir dich auch erleben, nämlich bei den Wühlmäusen.
Richtig.
Am 11. September. Das Ding heißt Heute Hü und Morgen auch.
Ja.
Und der Untertitel so, da stürzt du dich in die Höhepunkte deiner schönsten Fremdschämen-Momente.
Also es ist, im Prinzip ist ja auch noch der zweite Untertitel, warum den Fehler von gestern nicht einfach nochmal wiederholen und zwar gleich heute, nur um zu gucken, ob es geht. Und das ist so ein Ding, es geht um ganz normale Alltäglichkeiten, ne? Um unangenehme Sachen oder um Themen, über die man, wo man denkt, da kann man auch nicht drüber sprechen. Doch, kann man. Und dann spreche ich auch einfach drüber. Also wie es ist, wenn Frauen Komplimente nicht gut annehmen können oder wie die U10 bei meinem Sohn gelaufen ist oder wie selber irgendwelche Routineuntersuchungen beim Arzt. Also es kommt der normale Wahnsinn und ich komme auch nicht immer gut weg und der kommt auf den Tisch und es ist einfach auch okay, über mal ganz normale Sachen zu sprechen. Die betreffen jeden Menschen wie du und ich und man kann es doch auch mal ruhig aussprechen, weil gerade wenn man denkt, man sollte das nicht.
Und das alles am 11. September hier bei uns in den Wühlmäusen, dann bist du mit deinem neuen Buch am Start. Was steht denn sonst noch an in den restlichen Monaten dieses Jahres?
Ach, es stehen diverse Projekte an. Es wird wahrscheinlich auf Sat.1 die Märchenstunde wieder geben. Dann gibt es natürlich diverse Projekte, die anlaufen, über die jetzt noch nicht so gesprochen werden kann, aber ich werde allen erhalten bleiben und werde auch weiter natürlich im TV rumwuseln und bin aber so ein bisschen mental mit der Aufbauarbeit. Natürlich haben alle schon wieder die Hosen voll, was den Herbst angeht und unser beliebtes Thema, aber ich bin so guten Mutes, dass wir da irgendwie einen Weg durchfinden und irgendwie zurück, das hört sich jetzt komisch an, aber zurück zur Spaßgesellschaft kommen und sagen, wir wollen auch mal 2 Stunden abgelenkt werden und einfach nur unterhalten werden und uns amüsieren und keine Angst haben und sagen, die Probleme sind danach noch da und denen widmen wir uns dann auch nach wie vor natürlich weiter. Aber es muss ja mal möglich sein, eine Leichtigkeit wieder zu haben. Und das, da bin ich auf einen guten, in einer guten Hoffnung, dass das auch wieder gehen kann. Und das ist so ein Ding, da liegt so ein bisschen auch der Schwerpunkt drauf, ob wir da nicht mal wieder ein bisschen mehr Spaß haben können und rausgehen und sagen können, guck mal, wenn wir uns an die Sachen halten, an die man sich zu halten haben sollte, dann kann das alles funktionieren.
Maja Böß, danke, dass du da warst. Hat viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.